Ja, Sie sollen heute einfach auf den neuesten Stand gebracht werden, was die Diskussion von IFRS 17 Themen in allen Gremien, die wir so überblicken, an denen wir oder jemand aus dieser Runde auch beteiligt ist, erfahren. Ich bin ehrlich, ich will tatsächlich heute im Mittelpunkt rücken, einfach wo Diskussionen stattfanden, welche Themen da, wo es Überschneidungen gibt, wie der Stand ist. Ich will heute wirklich wenig auf die konkreten Inhalte, also weder die Details der einzelnen Themen eingehen, noch die Themen an sich vertiefen. Weil ich glaube einfach, der Überblick, das ist das Entscheidende, was Sie zur Kenntnis bekommen sollen, was zugegebenermaßen nicht einfach ist. Ja, so allen voran natürlich, was es bei EFRAG an neueren Dingen gab. Und da ist vordergründig zu erwähnen, dass ja mittlerweile drei der sogenannten Background Briefing Papers veröffentlicht wurden. Die haben sie allesamt in den Unterlagen. Ich will auch hier nicht ins Detail gehen, aber Sie sollen zumindest wissen, das ist ja das, was über viele Monate vorbereitet wurde. Es sind eben jetzt drei Papiere veröffentlicht worden. Ich setze erstmal kurz einen Rahmen, wo hat sich was getan und dann kommen wir nochmal drauf, was wurde diskutiert, welchen Stand hat das. Die klarste Aussage ist zunächst mal, in den letzten Wochen gab es keine TRG-Sitzung, die nächste steht ja Anfang Mai fest. Deswegen hatten wir auch keine Arbeitsgruppensitzung, also unserer DRSC-Arbeitsgruppe. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir jetzt heute nicht so in konkrete Themen ins Detail gehen, weil wir eben nicht die Themen haben, die die Arbeitsgruppe diskutiert, wo Sie dann Ihren Feedback oder Input dazugeben sollen. Ich möchte kurz erwähnen, also EFRAG Board und Tech, da kommen wir gleich zu sprechen und da bin ich auch einverstanden, wenn Sie da alles ergänzen, was Sie möchten. Es gibt ja zusätzlich noch die IAWG in Brüssel, die hat die letzten zwei Sitzungen, oder die zwei terminierten Sitzungen haben die stattgefunden. Die nächste ist jetzt auch kommende Woche. Das hängt damit zusammen, dass auch dort die TRG-Themen vorbesprochen werden und da muss das ja nah an der TRG-Sitzung sein. Ja, ansonsten gibt es etwas, da können wir beide kurz berichten. Sie wissen ja, dass es seit einiger Zeit einen IDW-Arbeitskreis gibt, der sich Insurance Contracts nennt. Und Herr Kölschbach, der ist dort der Vorsitzer, der ist bei uns in der Arbeitsgruppe, der ist auch in der IAWG in Brüssel. Insofern ist das eine gute Überschneidung, weil dann wirklich, also nicht nur personell, also vor allem personell, aber eben auch, weil wir nah dran sind, dann viele, also Zusammenhänge bestehen. Wir hatten vor 3 Wochen, 4 Wochen einen Austausch in Düsseldorf, weil der IDW-Arbeitskreis eingeladen hat. Und zwar waren eben Vertreter von der Aktuarsvereinigung, wir als DSC. Frau Hoffmann war dabei, Herr Sauer als Vorsitzender unserer Arbeitsgruppe ist dort auch eingeladen und der GDV war dabei. Und da wird einfach über die Themen gesprochen, die der Arbeitskreis diskutiert, auch den Erkenntnisstand, den die haben. Und dann wird eben auch mehr oder weniger abgeglichen, ob in den anderen Organisationen inklusive uns die gleichen Themen auf der Tagesordnung standen oder vielleicht ähnliche Themen auf die Tagesordnung gekommen sind. Und letzten Endes ist es für uns einfach, weil wir ja in unserer Arbeitsgruppe durch die Mitgliedschaft die Themen, die im IDW-Arbeitskreis besprochen werden, sowieso systematisch bekommen. Also wir hatten schon beim letzten Mal, und das werden wir auch bei der nächsten AG-Sitzung so machen, dass wir einen Slot vorsehen für die Themen, die die Arbeitsgruppenmitglieder mitbringen. Und da ist eben immer ein Block, dass diese Themen, die beim IDW in dem Arbeitskreis besprochen werden, automatisch dort auch nochmal, ich sage mal, rekapituliert werden, ergänzt werden. Ja. Dann vielleicht als nächstes mal die Entwicklung bei EFRAG, konkret im Board und in Tech. Also Fakten habe ich ja genannt. Es gab diese drei Briefing Papers. Mittlerweile heißen sie ja so Level of Aggregation, dann betreffend Release of CSM und Transition Requirements. Das sind die Titel. Die drei Papiere sind rausgekommen und ich glaube, das hatten wir Anfang März schon erläutert. Es war ja Beschluss, dass die nicht mehr als Diskussionspapiere rausgegeben werden, insbesondere, dass sie sich nicht an die Versicherungsbranche richten, sondern dass sie wirklich der allgemeinen Öffentlichkeit informationshalber zur Verfügung gestellt werden. Insofern hat auch bis auf das erste, wo noch ein Datum drinsteht, gibt es auch gar nicht so eine Art Rückmelde- oder Kommentierungsfrist. Ja, das, was da drinsteht, haben, ich sage mal so, wir als DSC-Arbeitsgruppe noch nicht diskutiert. Das hat zwei Gründe. Erstens gab es noch keine Sitzung, seit die raus sind. Ihr Wunsch war ja, dass wenn diese damals noch EFRAG-Diskussionspapiere da sind, dass die Arbeitsgruppe sich damit befasst. Wir hatten aber einen Hinweis bekommen, dass die Papiere in der Tat wirklich aus Sicht der aus der Versicherungsbranche keine echten Diskussionspunkte aufwerfen oder genauer gesagt keine offenen oder unklaren Fragen aufwerfen, die entweder offen zur Diskussion gestellt werden oder wofür Auslegungsvorschläge gemacht werden. Sondern es wären einfach die, sagen wir mal, Schwerpunkte aus IFRS 17, die da betitelt sind, beschrieben. Und darüber hinaus geht es auch nicht. Deswegen war so die erste Idee, ob die AG sich wirklich zwingend noch mit den Inhalten auseinandersetzen muss, um rauszufinden, ob da irgendetwas ist, was vielleicht entweder nicht hinreichend beschrieben ist, nicht zutreffend beschrieben ist, wo vielleicht noch Anhaltspunkte für Auslegungsideen herauszunehmen sind. Das wäre gewissermaßen mal so die erste Frage, die wir vielleicht heute mal diskutieren sollen. Aber vielleicht können auch nochmal die drei, die in Brüssel eben involviert sind, auch nochmal sagen, inwiefern es wirklich auch erwünscht ist, dass das Feedback kommt, was auch, wenn auch nicht explizit gefragt ist.
Also ich könnte nur vielleicht sagen, ich stehe diesen drei Papern so ein bisschen Fragen gegenüber, weil ich nicht genau weiß, sind das jetzt Probleme, die aufgeworfen werden? Sind das, wenn es Probleme sind, Interpretationen? Sind das sinnvolle Interpretationen? Ist das Verständnis, was der FH-Staff dort hat? Also es ist sozusagen eine Beschreibung von Inhalten von IFRS 17, die zutreffend sein kann, die mehr oder weniger zutreffend sein kann. Ich hänge da ehrlich gesagt ein bisschen in der Luft und habe das auch in der Diskussion zum Ausdruck gebracht. Eigentlich müsste nach meinem Verständnis jetzt, da sind so Fragen aufgeworfen, und was sagen die Unternehmen dazu oder auch die Prüfer, die damit sich intensiv ja jetzt befassen sollten oder müssten. Also ich habe das zur Kenntnis genommen, gelesen, ist eigentlich relativ gut zu lesen, verglichen mit anderen Stoff, den man zu dem Thema bekommt, aber ich weiß nicht, welche Konsequenzen ich daraus ziehen kann.
Ja. Ich kann vielleicht so ein, zwei Aspekte ergänzen. Du hattest es ja auch schon angedeutet und ich glaube, wir hatten das auch schon mal angedeutet in einer früheren Sitzung. Es war in der Tat mal angedacht, diese Sachen wirklich eher in einen echten Art von Due Process in einer Form mit einzuschieben, mit Kommentierung und Stellungnahme und daraus dann irgendwie weiteren Honig zu sagen in Richtung Industrierungsempfehlung. Und das ist ja so ein bisschen zwischendurch abgestorben und die Papiere haben dann eher diesen Lehrbuchcharakter nächstes Mal bekommen. Also wo wir ja auch schon gesagt haben, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Wiedergeben von Truismen aus IFRS 17 plus vielleicht so ein bisschen Interpretation in die eine oder andere Richtung, wie das eine oder andere zu verstehen oder umzusetzen ist. Aber jemanden, der jetzt sozusagen schon gut im Stoff steht, sage ich mal, werden die Papiere wahrscheinlich so wahnsinnig viel weiterbringen. Deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht, wenn sozusagen jetzt aus der Insurance Working Group auf der Ebene man sagt, das ist jetzt nicht so besonders werthaltig oder erkenntnisreich aus unserer Sicht für die Flughöhe oder Tiefe, je nachdem, wie wir jetzt eben schon haben. Wir haben eben, also das war auch so ein bisschen ein Diskussionspunkt, den wir dann bei Tech zwischendurch mal angebracht haben. Also inwiefern ist das jetzt sozusagen eine neutrale Darstellung von irgendwas und wo ist so ein bisschen, sag ich mal, Meinung reingeimpft, die in IFRS 17 so gar nicht drinsteht. Das fließt so ein bisschen an der Über- und der anderen Stelle ist das vielleicht immer noch drin in den Papieren, aber summa summarum hat es eben dazu geführt zu sagen, wir stellen die Dinge einfach nur so auf die Webseite und der geneigte Leser kann sich das sozusagen als Background-Material angucken oder lässt es. Es ist in der Tat so, dass die spannenden Fragen halt nicht drin sind. Also ein schönes Beispiel war ja immer hier so, zum Beispiel Coverage Unit, dann ist da ein schönes Zahlenbeispiel drin, wie die Mechanik und die Mathematik dahinter funktioniert. Das ist aber alles klar. Die Frage davor war eben, wie komme ich zu der Coverage Unit Einteilung? Woher habe ich die eigentlich? Und die Frage ist dann zum Beispiel in dem Papier stillschweigend mal übergangen an so einer Stelle. Und von der Art gibt es so zwei, drei Beispiele, wo man sieht, okay, die eigentliche Frage, wo wirklich Schmackes drin ist, die beantworten wir auch nicht, Klammer auf, weil wir es eben auch nicht können, Klammer zu, ja, und haben eben deswegen diese, sag ich mal, ihre Lehrmaterialien eben so veröffentlicht. Also insofern, mich überrascht das jetzt nicht, wenn wir jetzt sozusagen auf Arbeitsgruppenebene sagen, eher mäßig hilfreich, weil hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einfach nicht den notwendigen Tiefgang, den man bräuchte für eine ernsthafte Diskussion, ne.
eine Anmerkung im Kopf und deswegen mal als Rückfrage gedacht. Mit geändertem Charakter der Papiere hat Herr Kölschbach, glaube ich, so sinngemäß oder so gesagt, es ist auch gar nicht mehr, also die richten sich ja nicht an die Versicherungsbranche, was das Level erklärt. Zusatz ist, Feedback aus der Versicherungsbranche bekommt EFRAG ja mit der großen und der kleinen Feldstudie. Mit anderen Worten, ist eine ziemlich klare und auch nachvollziehbare Differenzierung. Ist denn zumindest die Hoffnung, ich sage jetzt mal in Brüssel, dass sich vielleicht gerade Nichtversicherer auch mal damit beschäftigen, weil es ja doch den einen oder anderen gibt, der mal gucken müsste, ob es ihm nicht so ein bisschen tangiert oder ist es nicht mal da in dieser Hinsicht etwas konkreter gedacht?
Dass wir jetzt dadurch, dass wir keine Feedbackschleife haben, glaube ich, wissen wir ja nicht, wer sich es wirklich durchliest. Ja, also ich glaube schon, dass es von der Tendenz in die Richtung geht, zu sagen, also es war dann irgendwann in dem Prozess, glaube ich, waren wir so weit zu sagen, okay, jetzt hat der Staff aus den ganzen Diskussionen, hat jetzt eben auch schon Material vorbereitet, es ist jetzt sozusagen auch schade, das wegzuschmeißen, in Anführungszeichen. Und insofern versuchen wir noch was Sinnvolles draus zu machen, was vielleicht in der Tat eher so an die breite Öffentlichkeit geht an der Stelle, aber wohl wissend, dass es eben nicht den Tiefgang hat, den wir wirklich als Konsultation für die Endorsement-Weise bräuchten. Und das war, glaube ich, irgendwo im Laufe der Zeit so ein bisschen der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir switchen den Fokus. Aber wir haben jetzt ja auch keine Feedback-Schleife. Das trifft übrigens auch, hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, das trifft ja auch auf den zweiten Teil des Field-Testing zu, weil also die große Feldstudie ist klar, da wissen wir, welche Pappenheimer mitmachen. Bei dem zweiten Level, bei der vereinfachten Feldstudie, wissen wir das eben noch nicht so lange es jemand zurückgeschickt hat. Da gab es ja keinen Selektionsprozess, sondern das ist quasi einfach in den Äther gegangen. Das wird ja auch nicht betreut in dem Sinne. Das heißt, solange da keine Rückmeldung kommt, wissen wir auch nicht, ob und wer da teilnimmt und wie die Response überhaupt ist zu der kleinen Feldstudie. Das haben wir auch, haben wir in der Textsitzung, ich hatte es auch am Rande nochmal versucht nachzufragen, aber da sagt auch der EFRAG-Staff, ja, dummerweise wissen wir das auch nicht so genau. Weiß nicht, ob es in der Branche schon Erkenntnisse gibt, ob es da sozusagen von den kleineren da jemand sich ernsthaft mit beschäftigt, aber zumindest jetzt bei EFRAG selber ist dazu noch keine, wissen wir noch. Jetzt müssen wir uns wirklich ein Stück weit in Anführungszeichen überraschen lassen im Mai, wie viele Rückmeldungen kommen.
Also in der Tat, wir könnten allenfalls in den Kreisen, wo wir über Interessierten reden, insbesondere unsere Arbeitsgruppe, mal nachfragen, ob wir dann irgendwie rausfinden können, wer sich als, also wer eben nicht zu den 10 Großen gehört, sondern wer sich da berufen fühlt, bei der Kleinen mitzumachen. Okay, dann möchte ich in Bezug auf das, was EFRAG momentan tut, eine Sache noch erwähnen und das leitet mich dann ein bisschen zum nächsten Themenaspekt über. Es gibt zurzeit noch 3 Papers, die werden zurzeit als Issues Papers tituliert, wo 3, sagen wir mal, eher kleinere Aspekte aus IFRS 17 noch angesprochen werden. Financial Reinsurance, beziehungsweise Abgrenzung zur Reinsurance. Das andere nennt sich Sharing of Risk, da geht es um Mutualisierung. Und das dritte ist jetzt das neueste, Reinsurance. Also, wie gesagt, sogenannte Issues Paper im Prinzip erstmal nur ja, Informationen, die im Rahmen der Sitzung diskutiert werden. Was daraus wird, ich weiß nicht, ob es feststeht oder ist noch nicht ersichtlich. Die Briefing Papers hießen natürlich auch mal irgendwann Issues Papers. Insofern ist die dann vielleicht nicht ausgeschlossen, daraus auch nochmal was wird.
Vorläufig nicht auf der Tagesordnung.
Noch nicht? Bei Tech im Mai auch nicht. Bei der IAWG ist jetzt eines davon. Und für die Board-Sitzung nächste Woche ist Reinsurance als Issues Paper vorgesehen. Okay. War ja nur erstmal informationshalber, ist das Thema oder den Themenaspekt, den ich jetzt ansprechen möchte, ist folgendes. Die 3 EFRA-Gremien, unsere Arbeitsgruppe, der IDW-Arbeitskreis, wo wir jetzt aktiv eingebunden werden und natürlich jede Menge anderer Gremien, insbesondere das oberste Gremium TRG, diskutieren ja viele, viele Detailthemen, die sich manchmal scharf voneinander abgrenzen, manchmal aber auch nicht. Dann sind sie ziemlich ähnlich gelagert mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Manchmal ist die gleiche Bezeichnung, wo sich dann dahinter aber ein völlig anderes Detail versteckt. Also mag sein, dass manche das völlig überblicken. Also es ist nicht einfach. Deswegen habe ich mal versuchsweise für uns einfach eine Themenliste erarbeitet. Das Entscheidende ist aber Folgendes. Es ist festzustellen und offensichtlich, dass alles, was bei der TRG anlandet und dort diskutiert wird, nicht nur öffentlich
erhältlich ist und verfolgt werden kann, sondern es wird auch in allen anderen Gremien vor- und nachdiskutiert. Ist natürlich auch völlig klar. Das, was aber beispielsweise wir in unserer Arbeitsgruppe zusätzlich machen, sind ja, dass die Mitglieder einzelne Fragen aus ihrem Unternehmen mitbringen. Ähnliches gilt auch beim IDW-Arbeitskreis. Da werden auch Themen aus den Beteiligten mitgebracht, die eben dort aufkommen. Das passiert oftmals aber unabhängig voneinander. Es ist dann deckungsgleiche Themen, das mag nicht nur zufällig sein, sondern die Fragen drängen sich halt jedem auf. Aber es findet nicht immer sozusagen in einer bestimmten Reihenfolge statt oder schon gar nicht, ich sag mal, koordiniert. Ein anderer Punkt ist, dass aber auch die Themen oftmals mit unterschiedlicher Zielsetzung diskutiert werden. Wir haben ja auf Ihren Wunsch auch in unserer Arbeitsgruppe Themen, die die Unternehmen mitbringen, immer mit Blick auf, erstens, was drängt sich fachlich gerade sehr auf und zweitens, ist es sinnvoll, um eine Klärung zu erreichen, dass das an die TRG weitergeht. Zunächst natürlich mal hier in der Runde. Es gibt aber durchaus auch Themen, wo die einzelnen, sagen wir mal wirklich, aus den Versicherungsunternehmen oder auch Prüfer einfach an einem gemeinsamen Verständnis, über ein gemeinsames Verständnis reden, ohne dass man das weiterreichen muss oder möchte. Einfach mal sagt, wieso, wenn es eine Auslegung gibt, die Anwender oder Prüfer vielleicht auch eben besonders in Deutschland einheitlich sehen oder sich auf eine einheitliche Auslegung verständigen können, dann bedarf es gar keiner mehr oder weniger offiziellen Antwort, die die TRG vielleicht geben könnte.
Es sei denn, jemand anders bringt das Thema dummerweise ein mit einem anderen Fokus und es wird dann in einer Art und Weise in der TRG entschieden, die einem dann entgegen... Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, die erste TRG-Sitzung hat halt auch gezeigt, dass das... Oder hat jetzt relativ wenig Hoffnung gemacht bislang, dass das besonders vielversprechend ist, die Themen da zu diskutieren. Ich glaube, deswegen zögert man auch, da Themen einzubringen, weil man... jetzt nicht das Gefühl hatte, dass die Diskussionen so wahnsinnig offen laufen, sondern dass da halt eine gewisse Agenda eigentlich schon vorgegeben ist und man dann natürlich Gefahr läuft, Antworten zu kriegen, die man dann lieber doch nicht gehabt hätte. Gleichzeitig gibt es dann bestimmte Anwender, die sehr, sehr aktiv sind und da alles Mögliche einbringen und das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, ja, dass man selber sagt, wir klären das so und wir haben vielleicht mit dem IDW eine Lösung gefunden und dann wird es in der TRG von jemandem eingebracht und es wird halt anderweitig geklärt. Deswegen ist im Moment eigentlich die Strategie, für die Diskussion vorbereitet zu sein in der TRG, wenn sie dann eben kommen, aber jetzt nicht so ganz aktiv einzubringen.
Ja, also in der Tat, danke für den deutlichen Hinweis. Es ist demnach eben auch nicht nur die Schwierigkeit, wenn eine Diskussion zu einem Thema läuft, ob dann als Zielsetzung, so formell es auch klingt, sagt, wir möchten uns die Frage einreichen, um uns eine Antwort abzuholen, sondern es ist auch tatsächlich ohne diese Überlegung immer bei jedem Thema anders zu, es wird anders diskutiert, welches oder welcher Ergebnis oder Diskussionsstand das Ende sein soll. Also es gibt durchaus auch Themen, da ist ein Diskussionsstand, der ist überhaupt kein einheitliches Meinungsbild, aber das genügt den Teilnehmern. Manchmal wird aber auch gesagt, nee, wir sind uns ja noch nicht einig, aber wir möchten gerne irgendwie möglichst eine einheitliche Auslegung finden, dass beispielsweise die Lebensversicherer in Deutschland ein gleiches Verständnis haben, dann geht man eine Stufe weiter. Bei den Themen, wo es einen Konsens gibt, ist naheliegender, dass man irgendwann sagt, wir haben eine Meinung gefunden, wir 12 am Tisch sind uns einig. Das ist trotz allem eine Art informeller Konsens. Der ist nirgendwo so wesentlich dokumentiert. Der ist natürlich auch irgendwie, mag immer wieder eine andere Meinung trotz Konsens aufkommen. Wir beschreiben das so, weil ich jetzt beobachte, bei allen Themen, wo wir einerseits so also involviert sind, andererseits aber auch auf ihren Wunsch ja Themen diskutieren, das ist weder so eine klare Zielrichtung noch ein klares Ergebnis gibt. Es gibt eben auch ja, selbst die Fragen, die auftauchen. Da gibt es manchmal eine Frage, die ist dann, die wird diskutiert, aber auch ohne Ergebnis ist irgendwann nicht mehr wichtig. Also Sie können gerne Ihre Meinung mal dazu äußern. Ich glaube nur, was man jetzt verkünden müsste, ist einfach, wir haben nicht so eine klare Anleitung, an welcher Stelle wir Themen hierher bringen, um ein Meinungsbild vorzustellen, um Ihr Votum zu bekommen, um vielleicht sogar die Frage zu stellen, ob Sie beschließen, dass wir daraus was machen. Also es ist immer recht vage und bisweilen auch so ein bisschen zufällig, was diskutiert wird, wie das Ergebnis ist und was man draus macht. Ist vielleicht jetzt nicht so ganz systematisch, aber ich wollte mal einfach dieses Bild abgeben, dass die Diskussionen so laufen und es manchmal so ein bisschen unklares Ende hat.
Sollte nicht die Arbeitsgruppe vom DRSC, die müsste das ja auch alles auf dem Schirm haben, was wo diskutiert wird. Mhm. Und am Ende würde ich jetzt sagen, das ist ja eigentlich der Filter dafür, dass da gesagt wird, hier gibt es jetzt ein Thema, das sollte vielleicht in den Fachausschuss. Weil sonst, so war auch mein Verständnis. Oder ist es eher so, dass wir uns das alles angucken und dann sagen, da soll sich jetzt bitte die Arbeitsgruppe mit beschäftigen und dann wieder zurückkommen. Weil ich glaube, in der Vergangenheit hat die Arbeitsgruppe ja auch, ich sage es mal, gemacht, was sie will, was ja in Ordnung ist, was auch soll. Wir sind ja nicht hingegangen und gesagt, das und das und das, guckt euch mal bitte an. Wir haben ja eher einen generellen Arbeitsauftrag gegeben. Und ich würde jetzt, ich meine, da sitzen die Spezialisten. Ja, und da muss ja eigentlich gesagt werden, das sind jetzt Themen, die werden diskutiert, die sind sinnvoll, da sollten wir mal gucken, ob wir irgendwie aktiv werden, das sollte in den Fachausschuss. Das wäre jetzt meine Erwartung, dass es über die Arbeitsgruppe läuft, dieses Filter.
Also ich verstehe die Erwartung gut und das ist auch genau das, was ich jetzt als Betreuer der AG im Kopf habe, aber Sie können gerne auch mal sagen, wenn Sie das anders sehen. Die AG ist definitiv der Filter. Die AG geht mehr ins Detail, die AG geht auch mehr in die Breite und die AG soll irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, sie möchten Themen weitergeben oder Themen werden eben nicht weitergegeben. Ich glaube, dass was einfacher ist und das wird auch so sein, dass die AG identifiziert, wo es so Themencluster gibt, Schwerpunkt. Und der offensichtliche Schwerpunkt oder einer, der sich bis jetzt etabliert hat, ist halt das Thema Rückversicherung. Weil es sehr, sehr viele Einzelfragen gibt und das damit insgesamt ein großer Komplex ist. Den hatten wir nun in der letzten Sitzung gerade hier besprochen. Insofern, das ist auch noch nicht das letzte Mal. Es ist noch nicht weitergekommen, aber wahrscheinlich werden wir in der Juni-Sitzung dann wieder das als Schwerpunkt nochmal aufgreifen.
Also ich glaube, was sicherlich auch Sinn macht, ist dieses ganze Thema CSM-Release, das mal darzustellen, wo eigentlich das Problem ist. Rückversicherung ist ein wichtiges Thema, aber ich glaube, insgesamt ist das CSM-Release-Thema sicherlich ein größeres und grundlegenderes. Also nur als ein Vorschlag, was man hier mal diskutieren könnte.
Ich würde ganz platt mal sagen, ist die Antwort nicht eigentlich genau die Sachen, wo du Sternchen dran gemacht hast? Also ich hätte die Frage wäre für mich ja immer, wenn es gibt es irgendwie, also zumindest potenziellen Handlungsbedarf, in welche Richtung auch immer, ne, wo, in den wir uns dann ja in irgendeiner Form auch einbringen könnten. Du hattest ja in deiner schönen Übersicht hier, das finde ich sehr gut, hast ja nochmal deutlich gemacht, wo gibt es denn schon so eine Art von, naja, nicht Entscheidung, aber vielleicht mögliche Stoßrichtung. Und da ist hier ja ein Sternchen, eine TRG-Einreichung könnte ein Thema sein. Da würde ich sagen, ja, das sind sicherlich Sachen, die für uns interessant wären, wenn das zur Diskussion stünde. Zweiter Fall ist, was ist für die DEA noch relevant? Da würde ich auch sagen, ja, das sind auch Sachen, die interessant sind. Und das dritte wäre ja dann, gibt es wirklich ganz, ganz dicke Brocken, wo man wirklich IFRS 17 nochmal aufmachen sollte. Und ich hätte jetzt so von der Stoßrichtung gedacht, genau da, wo so ein Sternchen hier auftaucht, das sind die Sachen, an denen wir vorbeikommen sollten und zum Teil ja auch schon vorbeigekommen sind. Ja, das würde ich jetzt mal so. Also ich glaube, du hast völlig recht, es ist, glaube ich, schwierig, wenn es einfach nur eine Diskussion gibt und da sagen wir, ja, es gibt da so Probleme und vielleicht gibt es auch ein paar Lösungen oder Auslegungsspielräume und dann verläuft die Diskussion aber so ein bisschen, ich sag mal, im Sande oder man geht so ein bisschen ohne Conclusion auseinander, jetzt sei es bei der TRG oder wo auch immer, dann glaube ich, ist es für uns auch schwierig, daraus jetzt irgendwas zu machen. Also wenn die Industrie jetzt, sage ich mal, nicht genug Traktion aufbringt, zu sagen, das ist ein Thema, was irgendwie weiter behandelt werden sollte, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, wir können das auch nochmal diskutieren, das ist auch sicherlich interessant, aber die Frage wäre dann immer, können wir da was Sinnvolles beitragen? Und wahrscheinlich dann auch nicht. Deswegen würde ich von der Priorisierung sagen, so wie du es jetzt hier mit den Sternchen gemacht hast, das könnten die Sachen sein, die wir mindestens mal, glaube ich, schon, die wir hier kennen sollten.
Ja, also ich bin ehrlich, das war Ziel auch dieser Übersicht, um das für jeden, der zumindest da einen Blick drauf werfen mag, anschaulich machen. Das Entscheidende, aber das habe ich vorhin ja relativ ausführlich versucht zu beschreiben, ist, es ist selten klar, wann ein Thema als ausdiskutiert gilt. es gibt sowieso überhaupt kaum eins, was als ausdiskutiert gelten kann, aber ob dann noch ausdrücklich die Diskussion weitergeht oder vielleicht nur weitergeht, das kann man selten sagen. Und das, was mit Sternen versehen ist, das sind eben doch die wenigen Themen, bei denen so ein klares Ergebnis ist. Und ich kann auch zumindest mal jetzt ganz kurz sagen, dass von denen, die hier mit einem Sternchen markiert sind, also wirklich die drei jetzt in der TRG-Sitzung vorliegen. Natürlich nicht eins zu eins, wie es beschrieben war, sondern es gibt dann schon auch, weiß ich was, mehrere Eingaben, die vielleicht irgendwie ähnliche Fragen aufwerfen. Aber es ist dann tatsächlich dazu gekommen, möglicherweise vielleicht auch von denselben Unternehmen oder Prüfungsgesellschaften eingereicht. Ich finde es gut, weil es gibt uns, also wenn, dann gibt es uns einen zweiten klaren Hinweis, wann wir Themen hier explizit aufrufen sollen. Also nicht nur, wenn sie Schwerpunkte entwickeln, sondern selbst wenn sehr spezifische Fragen sind, wo genau das als Marschrichtung beschlossen wurde.
Ich weiß auch gar nicht, ob es so wichtig ist, dass das Thema fertig diskutiert ist oder ob es einfach auch wichtig ist, über die wesentlichen Diskussionen, die stattfinden, dann jeweils einen Status quo zu geben. In irgendeiner Form muss man natürlich priorisieren. Wenn wir jetzt alle Punkte hier diskutieren wollen, können wir wahrscheinlich die nächsten 10 Sitzungen ausschließlich IFRS 17 widmen.
Wäre ja was.
Und werden immer noch nicht fertig. Also ich glaube, man muss in irgendeiner Form priorisieren und ich glaube nicht, dass es notwendigerweise erforderlich ist, dass die Diskussion jeweils schon zu einem Ergebnis geführt hat, sondern das zeigt ja, wo der Schuh drückt und wo die Probleme liegen, zumindest die Probleme aus Sicht der Industrie.
Ja, okay.
Ich meine, in dem Zusammenhang, weil wir vorhin über die Papers gesprochen hatten, also ich habe sie ehrlich gesagt nicht gelesen, ich habe auch bei uns niemanden gefunden, der sie gelesen hat bislang, aber wäre ja vielleicht schon wichtig, weil die am Ende halt auf einem Level sind, die für uns, für die Implementierung jetzt völlig irrelevant sind. Ich glaube aber schon, dass natürlich wichtig wäre, ein Verständnis beispielsweise auch hier zu erzeugen. Ist es wirklich das Thema oder gehen die Themen drüber hinaus? Also ich glaube, weil für den Fachausschuss macht es sicherlich auch Sinn, sich das mal anzuschauen, um so ein grobes Verständnis zu haben, mit dem K-Wert dann eben, wenn es den geben muss, das ist hier vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, oder das glaube ich wäre schon auch wichtig, das hier mal darzulegen. Ja? Also inwiefern reflektieren diese Paper die Realität und wo ist es vielleicht ein bisschen kurz gesprungen oder sehr, sehr vereinfacht. Ich glaube, das wäre schon auch sinnvoll. Weil am Ende dienen die ja dazu, dass sich die breitere Öffentlichkeit sich ein Bild machen kann, aber wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass das Bild einigermaßen adäquat ist und das nicht jetzt, dass jeder sagt, naja, wo ist denn eigentlich das Problem, das ist doch völlig logisch, CSM-Release steht doch da, habt ihr doch ein Beispiel, wie es geht. Also fände ich jetzt auch nicht.
Also ich, bei den Papers bin ich noch ein bisschen unsicher, aber da hätte ich sowieso gleich noch konkreter fragen wollen. Die Papers beschreiben ja offensichtlich grob die Regelung und gehen nicht weiter ins Detail und listen vor allem auch nicht die unklaren Details auf. So. Zwar ist der Anspruch, und das mag zumindest in zwei von den drei Fällen sichergestellt sein, das sind auf jeden Fall die Schwerpunkte, über die noch diskutiert wird. Bei Transition habe ich im Moment das Gefühl, da gibt es gar nicht so viele Fragestellungen, aber bei Level Aggregation und CSM natürlich. Nur die eigentlichen Fragestellungen, die diskutiert werden, die gehen über das Paper hinaus. Also mit anderen Worten, man kann eigentlich erst da, wo das Paper aufhört, anfangen.
Genau, aber das würde man dann ja machen. Also deswegen könnte ein Vorschlag sein, man geht durch die Paper durch, sagt, okay, ist das eine vernünftige Basis oder muss man da schon das ein oder andere vielleicht ein bisschen zurechtrücken? Und wenn man dann eine Basis geschaffen hat, dann kann man in die Detailthemen gehen und da entsprechend Priorisierung sagen, das ist unseres Erachtens ein Problem, hier sind wir noch dran.
Meine Überlegung und jetzt auch konkrete Frage ist, Frau Hoffmann, würden Sie sagen, dass es sinnvoll ist, dass wir unsere AG bitten? Vielleicht sollte man die Frage auch an alle stellen.
Ich würde gerne ganz kurz die kritische Frage stellen. Wir haben jetzt hier die Erfahrung auch mit anderen Standards gehabt, außerhalb IFRS 17. Da sind wir nicht notwendigerweise ja auch so vorgegangen, dass man eben alle Paper nochmal in der Form analysiert hat. Könnte es gegebenenfalls ein wenig overdone sein. Wir wissen, dass die Sachen natürlich archiviert werden und auch zugeordnet werden. Aber der authoritative Level ist natürlich schon noch ein anderer als jetzt beispielsweise auch ein NIFRIC oder natürlich gar irgendwo Implementation Guides, die wir zum Standard haben. Und ich frage mich, ob das vom Fokus hier von der Arbeit, die es ja wirklich viel macht, ob das richtig investiert ist.
Ja, also ich konkretisiere die Frage dann doch nochmal. Ist jemand der Meinung, dass wir unsere AG bitten sollen, dass sie sich einfach mit den Papers jetzt beschäftigen? Oder sagen wir einfach, die Themen, die sich dem anschließen, die dann wirklich, so, die werden sowieso diskutiert. Also Ihr früherer Wunsch mal, dass wir einfach die FRAG-Papiere, also gezielt explizit in die AG geben, sollen wir das noch machen oder eben nicht?
Ich glaube, es kommt, ich meine, das haben wir eben diskutiert, es kommt darauf an, wer guckt sich die Paper überhaupt an. Wenn die am Ende eine große Auswirkung haben und es gucken sich jetzt nicht Versicherungsexperten das Thema an, wisst jetzt ad hoc nicht, wer das sein sollte, und formt sich jetzt die Meinung über den Info 17 anhand dieser Paper und gibt dann auch irgendwelche Kommentare ab gegenüber FRAG oder wem auch immer, dann macht es sicherlich schon Sinn zu sagen, naja, da sind jetzt manche Punkte, die kritisch sind, eigentlich gar nicht aufgeführt, die sollte man beachten. Was man dann machen will, weiß ich nicht, ob man ein eigenes Paper rausgibt und sagt, da gibt es dann noch die und die Punkte. Man muss ja auch überlegen, was passiert dann eigentlich damit, wenn wir festgestellt haben, was ist. Wenn wir aber sagen, das guckt sich sowieso niemand an, da gibt es keine Adressaten, dann können wir die auch so laufen lassen. Ich wüsste jetzt nicht, wer, es müsste ja jemand sein, der sich das anschaut und sagt, ich bin jetzt nicht Experte, weil die werden sich... Hallo?
Ja, nochmal, ich bin leider rausgekommen, sorry.
Das weiß ich jetzt halt nicht, wer sich die anschaut und auf Basis dieser Papiere sich eine Meinung bildet und die dann auch irgendwie in den Prozess einbringt.
Wurde denn zu den Papers im Vorfeld Feedback eingeholt? Weil ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, bei der letzten Sitzung hier zusammen mit dem IDW und der DAV, da wirkten der Herr Kölschbach zum Beispiel und der Herr Rocke so ein bisschen frustriert, als der Herr Säglitz meinte, naja, man sollte sich die Paper nochmal anschauen und dann auch Feedback geben. Da hatte ich den Eindruck, dass der Herr Kölschbach und der Herr Rocke das potenziell schon mehrfach getan hatten und es irgendwie nicht gefruchtet hat. Ich weiß nicht, wie Sie das verstanden haben.
Ich glaube doch, es ist ja, also Herr Kölschbach ist ja in der IAWG Mitglied und die haben ja alle die Briefing Papers besprochen, bevor es dann über Tech und Board rausging. Und Herr Rockel ist, glaube ich, seit einiger Zeit, oder also die Münchner Rück ist seit einiger Zeit als Beobachter in der Arbeitsgruppe mit drin. Also mit anderen Worten, die sind eben auch dabei. Und wahrscheinlich führt das genau dazu, dass wir gesagt haben, also zwar sind dort wenigstens Versicherungsexperten, aber das Level ist eben denen nicht ausreichend. Und deswegen ist ja auch die Aussage getroffen worden, die Versicherer fühlen sich überhaupt nicht mehr davon angesprochen. Und genau der Kreis, mit dem wir zusammensitzen, die lesen das ja nicht.
Also
muss man mal so sagen.
Wir haben vom GDV zu den einzelnen Themen auch nochmal so Stellungnahmen oder Rückmeldungen bekommen im Rahmen, so nach dem Motto, ob wir die dann halt bei ESMA mit einbringen. Weil die sich das auch angeguckt haben, dann halt für FRAG-Tech.
Die Frage für mich ist halt, ich meine, wenn wir eh keine Möglichkeit haben, die Kommentare irgendwo, das ist auch das, was du sagst, was machen wir dann damit? Also wenn wir keine Möglichkeit haben, die Kommentare irgendwo hinzuspielen, die dann ultimativ was an diesen Papers ändern, dann könnte man allenfalls noch überlegen, ob man das intern für die AG macht, wenn die AG... Wenn der Fachausschuss diese Papers verwenden will, aber ansonsten wäre das vergebene Mühe. Ich meine, wenn wir keinen haben, dem wir unser Feedback zurückspielen können, dann brauchen wir uns das auch nicht anschauen. Also meine Überlegung war vorher eher, wenn der Fachausschuss die potenziell verwenden will als Grundlage, dann glaube ich, macht schon Sinn, sich die kritisch anzuschauen und zu sagen, spiegeln die das Bild adäquat wider oder nicht.
Ja, also ich stimme dem allen zu, es ist ja offensichtlich so, also das sind gehackte Beete, sage ich mal so, und da wo die Arbeitsgruppenmitglieder und die diskutieren ja genau die brennenden Fragen schon, ohne dass sie das jemals zur Kenntnis gaben müssen. Die sind längst und auch ohne das auf die echten Knackpunkte gekommen. Also mit anderen Worten, wir machen viele Schritte rückwärts und das auch noch für wahrscheinlich wirklich null Mehrwert. Insofern kann man sicher mit gutem Gewissen sagen, wir lassen das liegen. Und in diesem Sinne bringen wir dann in den Fachausschuss die echten Knackpunkte mit. Und im Idealfall wählen wir sie so danach aus, wo es Schwerpunkte gibt, wo sich viele Fragen ballen. Oder aber selbst wenn es sehr einzelne, spezifische, kleine Fragen sind, die aber so knackig sind, dass sie eben bei der TRG mittlerweile angekommen sind oder gar den Charakter einer wünschenswerten IFRS-17-Änderung haben.
Also ich würde vielleicht dazu nochmal was sagen. Zu den Briefingpapieren stimme ich zu. Also das ist, glaube ich,
tatsächlich verschwendete Zeit, wenn wir uns damit befassen würden. Und erst recht die TRG, also die Arbeitsgruppe Versicherung befassen würden. Bei den TRG-Fällen bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich zielführend ist, das hier zu besprechen. Und zwar aus folgenden Gründen. Das, was hier angesprochen wird, sind in der Regel ja Tiefenbohrungen. Das sind irgendwelche sehr, sehr gezielten Sachverhalte, die dann relativ konkret halt doch sehr schnell in die Tiefe bohren. Und ich glaube, da den Fachausschuss auf Ballhöhe zu bringen und zu demonstrieren, was ist eigentlich das Thema, bindet nach meinem Dafürhalten viel zu viel Ressourcen, viel zu viel Zeit. Da ist es zielführender tatsächlich, die Diskussion in der Arbeitsgruppe zu haben und im Zweifelsfall sich dort ein Feedback abzuholen, was davon ist so relevant, auch aus Sicht der deutschen Unternehmen, dass der Fachausschuss hier tätig werden muss. Denn ich glaube, die Zielsetzung bei all diesen Dingen ist ja eine durchaus unterschiedliche. Der IASB hat ja sehr deutlich gemacht, dass er sich nicht mit sämtlichen grundlegenden Themen der Versicherungsbilanzierung auseinandersetzen will, sondern die TRG ist dazu gedacht, offene Implementierungsfragen oder Zweifelsfälle in der Lesart des Standards klären zu lassen. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was die Industrie als Fokus hat. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Sondern die Industrie würde im Grunde genommen halt gerne ein Forum haben, wo sie ihre brennenden Probleme adressieren kann. Das ist aber eben abgebügelt worden beim IASB, wo man gesagt hat, sorry, mag ja sein, dass ihr mit bestimmten Entscheidungen nicht einverstanden seid, aber wenn der Standard an der Stelle klar ist, dann gibt es ja eigentlich auch nichts, worüber wir diskutieren müssen. Insofern, glaube ich, haben wir einfach Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen. Ich halte es schon für zielführend, dass unsere Arbeitsgruppe sich durch diese TRG-Fälle durcharbeitet, insbesondere dann, wenn wir feststellen, da geht die Diskussion aber geradewegs mal in den Wald und führt gerade für die deutschen Unternehmen eher auf den falschen Pfad. Verhindern können wir es wahrscheinlich sowieso nicht mehr, denn wie Frau Hoffmann sagte, also wenn die Diskussion erstmal losgetreten wird international, dann kann man noch versuchen, sich durch Diskussionsbeteiligung irgendwo dafür einzusetzen, dass das wieder aufs richtige Gleis geht, aber am Ende des Tages geht das Ganze halt aus, wie es ausgeht. Ich glaube, der Fokus aus deutscher Sicht ist eher schon von Anfang an der gewesen, zu sagen, wir müssen nicht alles irgendwo klären lassen, also Spielräume zu haben, Dinge pragmatisch anzugehen, eine Lösung für die deutschen Unternehmen zu finden, ist uns eigentlich schon Benefit genug. Und das war eigentlich auch das klare Verständnis ja innerhalb der AG. Die Frage ist, wo adressiert man Themen, die nichts mit Klarstellung zu tun haben, die auch nichts mit Unverständlichkeit des Textes zu tun haben, sondern die schlicht und einfach ein handfestes Problem mit den Regelungen des Standards darstellen. Denn das sieht die TRG nicht vor, dass diese Fälle vorgebracht werden. Und ich glaube, diese Fälle, die sollten auf jeden Fall dem Fachausschuss zur Kenntnis gebracht werden. Und dann müssen wir überlegen, über welches Forum wir diese am besten adressieren. EFRA kann eine Möglichkeit sein, das zu adressieren. ASAF kann eine Möglichkeit sein, es direkt dem IASB zur Kenntnis zu bringen. Es kann auch eine Möglichkeit sein, bestimmte Themen hinter den Kulissen mit bestimmten Partizipanten zu besprechen. Ja, wenn wir das Thema Reinsurance nehmen, was wir hier diskutiert haben und gesagt haben, eine Möglichkeit ist es, dem IASB direkt vor die Füße zu schmeißen, ist vielleicht nicht so wahnsinnig clever, das jetzt einfach so cold zu machen, sondern ein bisschen vorzubereiten, dann gibt es durchaus verschiedene Strategien. Und ich glaube, diese Punkte, die sollten tatsächlich in den Fachausschuss zurückkommen. Also die Hauptanwendungsprobleme und jene Fälle innerhalb der TRG-Liste, wo wir sagen, Achtung, da geht aber was gehörig vom falschen Fall. Das wäre meine Vorstellung. Ich glaube, für alles andere ist der Fachausschuss dann schlicht und einfach auch überfordert. Denn wir haben halt nicht 7 Versicherungsspezialisten am Tisch. Also es ist aber meine Beobachtung. Also
okay, aber ich finde eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, es deckt sich tatsächlich mit dem Verständnis, was wir bislang für die Arbeitsgruppe haben. Okay. Ja, also die Veröffentlichung seitens EFRAG und die Gemengelage bei der Diskussion in den verschiedenen Gremien haben wir, glaube ich, jetzt hinreichend vorgestellt.
Es gibt vielleicht noch einen Punkt, bei denen der Weg gegebenenfalls auch den umgekehrten Weg nehmen kann. Und das hängt maßgeblich davon ab, wie die Diskussionen bei EFRAG jetzt weiterlaufen. Der EFRAG Board hat diese jetzt als Briefing Papers bezeichneten Themen, damals eben Themenpapiere, ja, schreiben wollen ursprünglich, weil wir schon identifiziert haben, das sind wesentliche Themen, die maßgeblich sein werden für den Endorsement Advice. Also Aggregationsniveau, CSM-Auflösung, Übergang und derartige Themen. Also das Problem war, dass die Abarbeitung durch EFRAG eben im Grunde genommen keinerlei Aussage enthielt und auch keinerlei Aussage ermöglichte. Ist das nun ein Problem? Ist das kein Problem? Ist das gut gelöst? Ist das schlecht gelöst? Ja, wo sind die Probleme? Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn das nicht da adressiert wird, dann brauchen wir das eigentlich auch nicht in irgendeiner Form draußen in die Konsultation zu schicken, denn dann kriegen wir ja kein Feedback dazu. Das ändert natürlich nichts daran, dass man genau diese Themen im Endorsement Advice natürlich trotzdem adressieren muss. Und irgendwann müssen wir dazu als EFRAG Farbe bekennen. Und meine Vermutung ist, dass dieser Weg dann über Tech kommen wird. Ob wir vorher noch eine Route im Board nehmen, ich vermute mal, dass sie das eher in Tech diskutieren werden. Und sobald da in irgendeiner Form etwas spruchreif ist, macht das, glaube ich, Sinn, das hier im Fachausschuss schon mal vorzulegen und es dann zurückzuspielen in unsere Arbeitsgruppe und zu sagen, guckt euch das bitte mal an. Gibt es da in irgendeiner Form Rückmeldung, die ihr uns geben könnt? Das wäre so eigentlich der Top-Down-Ansatz. Ja? Wir kriegen etwas aus der EFRAG-Befassung und geben das an die Arbeitsgruppe mit der Bitte um eine Einwertung. Das sind aber nicht die Briefing-Paper, sondern das sind im Grunde genommen die Vorarbeiten dann für den Endorsement-Advice.
Ist denn, also ich habe den Aspekt nicht angesprochen, aber ihn hier mit eingeflochten. Es gab ja jetzt explizit in der vorletzten Sitzung bei EFRAG der Hinweis, das sind Aspekte, Themen, Fragestellungen, die werden im Draft Endorsement Advice adressiert. Es sind natürlich nicht zufällig, aber es sind von den 5 Punkten sind es 4 TRG-Themen. Also die sind auch so formuliert, wie es bei der TRG eingereicht wurde. Gibt es da, ich sage jetzt mal so abstrakt, eine Systematik, wie man entscheidet, also das Thema ja, das nein, oder faktisch muss man doch irgendwie alles abdecken, aber man kann es ja nicht daran festmachen, wie ein Thema geschnitten ist, was ein Paper bei der TRG geworden ist.
Nee, ich glaube eher, dass es Themen sind, die man vorher schon in irgendeiner Form mal zugerufen bekommen hat. Also entweder aus der IAWG oder aber aus bestimmten Ländern. Also der Industrievertreter, der im Board sitzt oder so, der hat bestimmte Themen hier schon mal angesprochen. Oder Patrick de Combourg hat aus Frankreich bestimmte Themen einfach angemeldet. Das war so ein Waschzettel mit 6-7 Punkten, den er halt hatte. Klar, dass da in irgendeiner Form Themen vielleicht deckungsgleich sind.
Na, ich habe gerade gedacht, im Idealfall wäre es ja so, dass die Themen, die wahrscheinlich in 3 Monaten im Rahmen des Draft Endorsement Advices aufgegriffen werden und dann auf dem Weg von oben quasi hier ankommen, vorher schon von unten angekommen sind. Denn es wäre nicht zufällig, wenn die auch bei denen auf weiter unten Ebene genauer als die brisanten identifiziert wurden. Und ja, deswegen die AG vielleicht gesagt hat, das tragen wir mal in den Fachausschuss.
Das bezweifle ich, weil nochmal, die TRG arbeitet ja anders. Die soll prüfen, ob der Standard verständlich ist und wie die Lösung des Standards gemeint ist. Die Prüfung bei EFRAG ist ja eigentlich eine Sinnhaftigkeitsprüfung. Die sagt, ist denn das Ergebnis, was da aus dem Standard gefordert wird, etwas, was relevant, reliable, ja, dem europäischen Gemeinwohl zuträglich und so weiter ist. Es ist ja eine qualitative Einwertung. Es ist nicht eine Frage, wie wird es denn gemacht, sondern ist das, was gemacht werden muss, gut. Also die Beurteilungsebene ist eine andere. Und deswegen glaube ich, dass das Hochspielen von unten nicht zwingend die Antwort dessen sein muss, was dann praktisch von oben erwartet wird. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke.
Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber wenn es darauf hat, dass die Sinnhaftigkeit Frage bedeutet, es geht um Themen, die ob die 17 angemessene Regelungen hat, und das sind ja genau die bei der TRG ausgeschlossen werden, dann gibt es mal so abstrakt gar keine Schnittmenge.
Das kann sein. Es kann sein, dass es Themen gibt, bei denen die Arbeitsgruppe sagt, das Thema ist mit der Hand am Arm nicht lösbar. Da muss der Standard aufgemacht werden, so wie bei Reinsurance beispielsweise. Es kann aber auch andere Themen geben, wo man sagt, okay, alle Hühneraugen inklusive der eigenen irgendwo zugedrückt, kriegt man da schon in irgendeiner Form eine sachgerechte Lösung hin. Um das mal vielleicht ein bisschen flapsig auszudrücken. Also es muss nicht alles geregelt werden, wenn ein Konsens erzielt wird für den deutschen Rechtsraum, reicht das vielleicht auch den Partizipanten?
Gut. Aber wie Sie ja gerade zusammengefasst haben, ich glaube, das Verständnis, was die Arbeitsgruppe soll, ist nicht verändert und es ist aber jetzt nochmal klargestellt und das ist, glaube ich, gut für die nächsten Treffen. Wir haben ja die nächste Sitzung im Mitte Mai, sodass wir also in 6 Wochen in der Fachausschusssitzung dann natürlich dann berichten, welche Themen da brisant sind. Also aus meiner Sicht wäre heute nichts weiter zu diskutieren.
Es gibt vielleicht aus meiner Sicht, also strategisch jetzt mal ein bisschen vorausgedacht, was so 2, 3 Themen, über die wir uns mal Gedanken machen müssen. Das eine ist grundsätzlich der gesamte Endorsement-Prozess. Der hört ja nicht auf damit, wenn EFRAG irgendwann den Final Endorsement Advice über den Zaun schmeißt, sondern dann geht es ja erst richtig los. Das ist in diesem Fall mit einer besonderen Herausforderung verbunden, weil im nächsten Frühjahr Europaparlamentswahlen sind. Das bedeutet, wir geben den Advice just zu dem Zeitpunkt ab, wo eigentlich der Empfänger sich gerade vom Acker macht. Wenn das Parlament dann im Mai oder April oder wann es ist, neu gewählt wird, kommt kurz danach die Wahl oder Bestimmung, die Bestätigung der neuen Kommission. Und bis die dann arbeitsfähig ist und jeden Posten in irgendeiner Form auf der nachgelagerten Ebene irgendwo sortiert hat, das dauert gut ein Jahr. Inwieweit dann die Arbeitsebene zwischendurch weitermacht, ist eine gute Frage. Und ob die sich gerade mit solchen Niederungen wie IFRS 17 beschäftigt, ist recht eine Frage. Losgelöst von der Tatsache, dass wir dann noch so ein paar andere Späßchen haben, wie High-Level Expert Group und Sustainable Finance oder EU-Fitness-Check oder Action-Plan oder was weiß ich. Also es gibt noch andere Rechnungslegungsthemen, die natürlich auch eine Bedeutung haben. Sodass die Frage ist, wann kommt da eigentlich mal irgendwas raus und wann kommt da weißer Rauch raus vor allem? Durchaus eine spannende Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Augenblick in der EU wirklich jemand auf dem Schirm hat. Also bei EFRAG diskutieren wir das im Moment noch gar nicht. Der zweite Punkt ist auch ein strategischer. Wir sehen hier eine riesen Themenliste von Sachverhalten, die in irgendeiner Form unbefriedigend ist, sagen wir mal so. Zielführend wäre es, wenn man das mal in eine ABC-Liste umtransformieren könnte. Damit man praktisch mal sieht, okay, wir kriegen ständig in irgendeiner Form Themen zugerufen. Das Problem ist, jeder hat seine eigenen Themen. Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, dass es erklärbar ist, warum viele halt ihre eigenen Themen haben. Nur das ist natürlich eine Sache, die für den IASB praktisch unhandelbar ist. Denn dann am Ende des Tages kann ich den ganzen Standard wegschmeißen. Also ich glaube, dass wir früher oder später, wenn man herangeht an den IASB mit einem Endorsement-Advice, bei dem, glaube ich, keiner zum heutigen Zeitpunkt davon ausgeht, dass es ein Clean-Advice wird, sondern es wird mit Sicherheit ein qualifizierter Advice werden. Dazu ist einfach zu viel Noise im Raum. Also dass man einfach sagt, ja, wir empfehlen das vorbehaltlos für die Übernahme, sondern es wird in irgendeiner Form eine Qualifizierung da sein. Dann wird natürlich in irgendeiner Form die Kommission auch sagen, okay, was machen wir jetzt weiter? Ja? Und wie können wir die Probleme denn lösen, die in irgendeiner Form da sind? Und es ist relativ absehbar, dass ein Teil nur mit dem IASB gehen wird. Und wenn ich dann auf der Seite des IASB wäre, dann will ich natürlich wissen, okay, eigentlich wollen wir das Ding nicht nochmal aufmachen, aber wenn wir schon müssen, was sind eure Top 3, 4, 5 Themen? Ich möchte hier nicht 15 Fälle aufmachen. Einigt euch in der Industrie, sagt uns, was da passiert, und das ist es dann.
Good luck. Also vielleicht so als kleine Anekdote zu genau dem Thema. Ich meine, vor 3 Wochen, eine Woche nach Düsseldorf, war eine Sitzung der Insurance Accounting Group vom CFO Forum. CFO Forum ist ja hier diese Schicksalsgemeinschaft der europäischen Versicherer. Und das Ziel war, also jeder sollte im Vorfeld Themen liefern, Top 3. Dann kamen die mit einer Liste von 11 Themen, kamen wir in die Sitzung rein. Und das Ziel war, aus den 11 3 zu machen. Das Ergebnis war, dass wir nachher 16 auf der Liste hatten, weil jeder nur damit beschäftigt war, sein Thema, das er nicht 100% in diesen 11 wiedergefunden hat, eben auch noch drauf zu bringen. Ich glaube, die Diskussion ging dann im Steering Committee weiter. Das war letzte Woche, glaube ich, muss den Roman mal fragen, was da rauskam. Aber Also das zeigt halt auch ganz gut, wie schwierig das selbst innerhalb von, also wenn wir innerhalb von Deutschland vielleicht noch einigermaßen eine Einigkeit haben, wo der Schuh drückt, innerhalb von Europa ist das schon eine mittlere Katastrophe. Ich glaube auch, dass wenn sich das ISB verteidigen zu wollen, wo käme ich hin, aber dass dann vielleicht auch EFRAG und auch der Europäischen Kommission irgendwann besser klar wird, mit was das ISB sich in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen rumschlagen durfte, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen salopp sagen darf. Also das Problem ist halt, dass in der Industrie, das hat auch Gründe, weil jeder einen Schwerpunkt auf anderen Produkten hat, in anderen Märkten tätig ist und so weiter, aber da herrscht halt auch keine Einigkeit darüber, wie das Idealbild eigentlich ausschauen soll. Also deswegen, wichtig ist es sicherlich, und ich glaube, da muss sich die Industrie dann halt auch irgendwann am Riemen reißen und da an einem Strang ziehen, aber es ist schon echt eine Herausforderung.
Haben Sie einen Überblick darüber, wie es denn außerhalb von Europa aussieht? Denn die darf man natürlich auch nicht vom Radar verlieren. Die werden ja auch dann Teil einer finalen Lösung irgendwo sein müssen. Ja. Und ich meine, wenn die sagen, wir können unsere 3 bis 5 Themen adressieren, dann würde ich mir als ISB natürlich auch die Frage stellen, okay, und warum geht es in Europa nicht? Denn die sind ja auch wahrscheinlich auf diesen anderen Märkten tätig.
Also mein Eindruck ist, dass es, ich kriege das so ein bisschen als Beobachter mit, wir haben ja auch diese Hub-Calls, also die Hub ist ja dann dieses weltweite Pendant quasi, das da irgendwann dann mal im Anschluss an das CFO-Forum auch ins Leben gerufen wurde, da ist es schon auch ähnlich, ja, also dass jeder halt so seine eigenen Problemchen hat. Wobei das natürlich die Europäer mit einschließt in diesem Hub, also das ist jetzt nicht die Welt ohne Europa, sondern halt alle zusammen. Aber ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, ja, dass man sagt, das sind die Top 3 oder 5 meinetwegen. Plus, also das eine ist ja die Identifizierung des Problems, da müsste man sich erstmal einig werden. Und der zweite Schritt ist dann ja idealerweise auch eine vorgeschlagene Lösung. Und das ist dann die nächste Schwierigkeit, dass es die entweder nicht gibt oder viele dann doch noch eine verschiedene Vorstellung davon haben, wie es dann ausschauen sollte.
Gut, dann nochmals vielen Dank. Können wir das Thema abschließen.
Danke, Herr Große. Und dann sind wir heute für den ersten Tag durch.